SRF 2 Kultur.
Antoine de Saint-Exupéry, da fällt einem der kleine Prinz ein, mit seinen einfachen, eingängigen Wahrheiten.
Le petit prince s'en fut revoir les roses, comprit que la sienne était unique au monde. Puis il revint vers le renard.
Adieu.
Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Vielleicht kommt einem in den Sinn, dass Antoine de Saint-Exupéry Pilot war, im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam. Am 31. Juli sind es genau 70 Jahre her seit seinem Tod. Noch immer sind die Umstände nicht restlos geklärt. Antoine de Saint-Exupéry hat aber nicht nur ein abenteuerliches Leben geführt, er hat auch nicht nur den kleinen Prinzen geschrieben, sondern eine ganze Vielzahl von Büchern, die zu seiner Zeit viel gelesen wurden. Heute sind sie großenteils vergessen. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur und Reflexe fragt heute nach dem unbekannten Saint-Exupéry, dem widersprüchlichen, spannungsvollen Menschen, der sich hinter dem kleinen Prinzen verbirgt. Wir sind dafür zu Gast in Paris bei dem Kulturjournalisten und Saint-Exupéry-Kenner Josef Hahnemann. Er ist Bündner und lebt seit Jahren als Korrespondent deutscher Zeitungen in Paris. Wir treffen uns in seiner Schreibklause im Quartier Latin. Sie liegt ruhig im Hinterhof an der beliebten Rue de Seine. Hier schrieb Josef Hahnemann seine faszinierende Biografie von Antoine de Saint-Exupéry mit dem Titel Antoine de Saint-Exupéry, der melancholische Weltenbummler. Mein Name, Andreas Kloy. Josef Hahnemann, Sie haben sich intensiv jetzt mit Antoine de Saint-Exupérys Leben und seinem Werk beschäftigt und nun eine maßstabsetzende Biografie vorgelegt. Welches ist eigentlich Ihr Lieblingswerk von Antoine de Saint-Exupéry?
Mein Lieblingswerk ist ein ganz kompliziertes, und zwar praktisch sein Testament. Citadelle heißt es auf Französisch, der deutsche Titel ist Die Stadt in der Wüste, ein Wust von Notizen, jahrelang hat er daran geschrieben, im Grunde parallel mit dem kleinen Prinzen und man muss die beiden, also praktisch das absolute, der absolute Welthit und dieses relativ unbekannte Spätwerk muss man parallel sehen, denn für Saint-Exupéry war dieses Die Stadt in der Wüste war eigentlich das Werk, das für ihn zählte, daran wollte er gemessen werden.
Er hat es aber nicht abgeschlossen.
Er hat es nicht abgeschlossen, nein. Er hat doch gesagt, kurz vor seinem Tod hat er noch gesagt, also er würde mindestens noch 10 Jahre brauchen, bis er durch ist damit. Es ist völlig widersprüchlich, ist auch eigentlich ein ganz anderes Werk als alles, was man von ihm bisher gekannt hat. Hat nichts mit Fliegerei zu tun, spielt in der Wüste, praktisch seine Wunschlandschaft, in der er glücklich war, neben der Kindheit die einzige, in der er wirklich glücklich war, das Jahr, als er in der Wüste verbrachte, in relativ jungen Jahren noch, erzählt, also dieses Spätwerk erzählt mehr oder weniger die Geschichte eines Wüstenchefs, eine Art König, kann man sagen, und wie der regiert mit, wie gesagt, ganz originellen, antidemokratischen Vorstellungen. Also das heißt, die Utopie steht dahinter vom erleuchteten, vom weisen König. Also Ehebrecherinnen müssen gesteinigt werden, weil die bringen die Ordnung durcheinander. Andererseits auch dann wieder große Hymnen auf die Verbrecher, auf die Diebe, weil die ganze Welt erschüttern und aus ihrem Schlaf reißen. Also man sieht völlig widersprüchliche Sachen, aber das ist im Grunde ja Saint-Exupéry. Er war in sich vollkommen widersprüchlich und das kommt in diesem Buch sehr schön durch.
Ist es deshalb Ihr Lieblingswerk, weil es so widersprüchlich ist? Also es ist auch eine Beschäftigung mit dem Staatswesen sozusagen. Es ist ganz anders, haben Sie gesagt, als alles andere von Saint-Exupéry, vor allem auch ganz anders als der kleine Prinz, der zeitgleich entstanden ist. Ist es das, was sich so daran fasziniert?
Ja, genau. Es ist eine Herausforderung im Grunde für uns, an uns Leser, an die Fragestellung der Demokratie, an die er nicht so richtig glaubte, vor allem in den späten Jahren. Man kann darin praktisch den ganzen Fantasiereichtum von Saint-Exupéry rausholen und natürlich auch die andere Seite, die Unfähigkeit, praktisch diese Widersprüche in ein System zu bringen. Das konnte er sein Leben lang nicht. Er war zerrissen. Im Grunde hat es manchmal Nietzsche-hafte Züge, eben die Stärke des Führers, der sich durchsetzen soll, also auch mit sehr fragwürdigen Konnotationen. Aber auf der anderen Seite, wenn Saint-Exupéry was sagt, also eine These aufstellt, dann klingt immer gleich praktisch die Gegenthese an. Und dadurch bringt es unsere ganzen Vorstellungen immer wieder durcheinander.
Also Sie haben Saint-Exupéry jetzt eigentlich als einen sehr widersprüchlichen Menschen kennengelernt. Was war denn das erste Buch, das Sie von ihm gelesen haben? Der kleine Prinz wahrscheinlich?
Der kleine Prinz, ja, den habe ich in ganz frühen Jahren gelesen, aber das ist mir eigentlich, seltsamerweise ist mir der gar nicht so stark in Erinnerung geblieben. Was mir eher geblieben ist, war die Lektüre von Terre des Hommes, Wind, Sand und Sterne. Das war in den frühen Gymnasialjahren, also auf Französisch direkt. Und das hat mir eigentlich stärker imponiert. Das ist im Grunde die Erinnerung, die ich davon behalten habe. Also die Episode mit Guillaume in den Anden, wo er abgestürzt ist. Und dieser etwas emphatische Menschheitsbegriff, der dadurch kommt, mit dem ganzen Abenteuer natürlich, die einen Jugendlichen, also mich als Jugendlichen mehr beeindruckt haben als so die Märchenwelt des kleinen Prinzen.
Also auch der optimistischere Saint-Exupéry. Das sind ja jetzt eigentlich zwei sehr gegensätzliche Bücher, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Erläutern Sie uns doch noch, was diese Episode in den Anden bedeutet und warum sie so wichtig ist für Saint-Exupéry.
Das ist in den frühen 30er Jahren. Saint-Exupéry hatte gerade eine Stelle bekommen in Buenos Aires als praktisch Chef der argentinischen, damals von Frankreich aus betriebenen Luftfahrtgesellschaft. Und er musste praktisch neue Linien, vor allem rund Richtung Patagonien und Feuerland, ausarbeiten und hatte unter sich mehrere Piloten, eben bekannte, berühmte Piloten, Mermoz und Guillaume sind die bekanntesten. Guillaume war zuständig für die Verbindung Santiago de Chile-Buenos Aires. Und es kam dann eben mal vor, dass er in den Anden notlanden musste und dann eine Woche, eine absolut unglaubliche Woche verbracht hat. Also er hat bald erkannt, dass die einzige Möglichkeit zu überleben auf diesen 4000 Metern wäre, dass er zu Fuß bis zur nächsten Station über die Anden klettert. Das hat er auch getan. Er ist also sechs Tage lang Tag und Nacht gelaufen, weil er wusste, wenn ich mich zum Ausruhen hinlege, dann werde ich nicht mehr erwachen. Und die Piloten, darunter natürlich Saint-Exupéry, sind permanent drüber über die Anden hinweggeflogen und haben ihn gesucht, nichts gesehen davon und haben allmählich die Hoffnung schon aufgegeben und letztlich kam dann die Nachricht, Guillaume lebt, worauf Saint-Exupéry sich sofort ins Flugzeug geworfen hat und ihn praktisch von der Straße, er wurde von einer Bäuerin, wurde er dem Tod schon nahe, wurde er aufgenommen und ihn praktisch von der Straße dann aufgeschnappt hat und daraus dann diesen Menschheitsbegriff zurückbehalten hat, der eben dann eben auch in Terre des Hommes vorkommt. Guillaume sagte zu ihm, was ich durchgemacht habe, kein Tier hätte es aushalten können. Und daraus leitet dann eben Saint-Exupéry ab. Mensch sein bedeutet, einen stärkeren Willen haben, als die Natur eigentlich es zugeben würde. Und darüber hinaus dann verantwortlich sein. Das war ein Grundkonzept von Saint-Exupéry, verantwortlich sein für andere. Also Guillaume hat es überlebt, weil er überleben wollte, unter anderem auch, weil er an seine Frau dachte. Das hat er mehrmals betont. Er hätte immer wieder, wenn er an Verzweifeln nahe gewesen wäre, hätte er sein Foto herausgezogen von seiner Frau und hätte dieses Foto angesehen. Verantwortlich sein für die Frau und dann für die Menschheit, also damals eben noch die optimistische Perspektive, als Pilot im Dienst der Menschheit stehen. Ich muss das durchstehen und muss die Strapazen überdauern und eben bei Saint-Exupéry dann praktisch noch die Ausweitung dazu. Mensch sein heißt verantwortlich sein für andere. Auch ein Gegenkonzept natürlich zu unserer Konzeption von Individualismus, dass jeder für sich selbst verantwortlich sein sollte nur.
Also insofern eine Schlüsselszene für Saint-Exupérys Werk und auch für seine Lebensauffassungen, kann man sagen. Und diese Verantwortung kommt immer wieder vor. War sehr zentral. Es gibt ja auch diese Szene in der afrikanischen Wüste, wo er eines Morgens nach einem Absturz aufwacht und dann diesen Blickkontakt hat mit einem Nomaden, ohne dass sie sich verständigen können, der ihn sehr beeindruckt hat und den er auch eben als Schlüsselszene zitiert.
Mit dem, auch mit der Problematik ein bisschen natürlich, dass das im Grunde natürlich eine idealistische Konzeption ist, also die Menschheit im Allgemeinen. Und gerade wenn Sie von der Wüste sprechen, Nomaden, tatsächlich hat er, also es gibt diesen Blickkontakt, aber die Realität hinter diesen Nomaden steht ja auch eine politische Realität. Und die hat Saint-Exupéry natürlich nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Wenn er den Leuten direkt persönlich gegenüberstand, war er sehr, sehr menschlich, sehr verständnisvoll, aber dass das System ein kolonialistisches System war, das hat er natürlich nicht gesehen hinter diesem idealistischen Menschheitsbegriff.
Was denken Sie, wieso wollte er das nicht sehen? Auch Sie haben vorhin gesagt, er hat ja in Citadel diesen Ruf nach einem Führer formuliert, in einer Zeit, die ja von einem Führer sehr geprägt war, auch in Frankreich. Wie beurteilen Sie seine Haltung?
Politisch war Saint-Exupéry völlig unbegabt. Das war seine Schwäche. Sobald er politisch sich äußert, liegt er im Grunde vollkommen daneben. Politik interessierte ihn nicht. Das war seine ganze Jugend, seine ganze frühe, sagen wir, als er 20 war, in den 20er Jahren, ist ja 1900 geboren, also während den ganzen 20er Jahren, wo es politisch rechts, links scharf hin und her ging, da ist er vollkommen dran vorbeigegangen. Er wurde dann ein bisschen politisch geweckt durch gewisse Freundschaften, speziell durch die Freundschaft mit Léon Werth. Man kann ihn nicht wirklich als Linken einstufen, aber er ließ sich eigentlich politisch Léon Werth überhaupt nicht einstufen, aber er hat stark die politische Dimension durch einen sehr menschlichen Umgang mit Saint-Exupéry ihm beigebracht.
Also Léon Werth war ein Schriftsteller, eine Generation älter als Saint-Exupéry.
Der nach dem Ersten Weltkrieg mit einem großen Antikriegsroman bekannt geworden war, der auch dann, war in Indochina in den 20er Jahren, auch einen Antikolonialismusroman geschrieben hat. Also wirklich Werth hat sich politisch mit den Zeitproblemen auseinandergesetzt und hat dadurch eben bei Saint-Exupéry ein gewisses, wenn nicht Verständnis, so Interesse dafür geweckt. Er hat ihn auch dazu gebracht, dann zu versuchen, zumindest ein paar politische Bücher zu lesen. Saint-Exupéry hat ein bisschen in Marx geblättert und so, aber hat es dann auch schnell wieder liegen lassen. Und also man merkt sehr bald, zum Beispiel bei seinen ersten Reportagen, er war ein großer Reportageautor, solange er beschrieb, aber sobald er zu werten anfing, da funktioniert es nicht mehr. Also eine seiner ersten Reportagen war Mitte 30er Jahre in Moskau, wo er nach Moskau geschickt wurde für eine Pariser Zeitung, für die Maifeiern, erste Maifeiern. Und also vom beginnenden Regime, also wo das stalinistische Regime wirklich zu greifen, politisch zu greifen, im schlimmen Sinne anfing, davon hat er überhaupt nichts mitgekriegt. Also er hat gesagt, das sieht doch aus wie bei uns, und hat sich auch begeistert ein Stück weit dann, vor allem für die Technik, die damals sehr groß geschrieben wurde im Sinne der Sowjetunion. Später beim Spanischen Bürgerkrieg, wo er auch zweimal als Reportageautor hingeschickt wurde, auch da, sobald politisch wurde, da hat er immer versucht, praktisch das Ganze sofort zu überhöhen. Bei den Spanien-Reportagen gibt es eine Stelle, wo er mit den republikanischen Kämpfern loszieht. Es wird Abend, sie liegen sich gegenüber, also die Faschisten, die Frankisten auf der einen Seite, die Republikaner auf der anderen. Und Saint-Exupéry beschreibt dann diese Stelle, es wird Abend. Und dann hört man plötzlich von der Gegenseite her die Frage, wofür kämpft ihr denn, amigo? Und die Republikaner antworten, wir kämpfen für die Menschheit, und von gegenüber, wir kämpfen fürs Vaterland. Ja, dann kämpfen wir doch im Grunde für beides, und dann wird's Nacht und dann wird auch bald Ruhe. Also das hat ihm sehr imponiert, sowas hat ihm gefallen. Wenn Fronten, Oppositionen sich auflösen, da hat man das allgemein Menschliche wieder, was das Politische aus dem Griff verliert.
Ja, gerade im Gegensatz zu einem André Malraux zum Beispiel, der ja in Moskau war und sich sehr für das Politische interessiert hat, kann man sagen, er hat im Sinn eines allgemein Menschlichen, das auch vielleicht ein bisschen diffus bleibt, sich um das Politische futiert.
Ja, genau. Er wollte eigentlich am Politischen völlig vorbeigehen, aber er war nun zu seinem Unglück in eine Zeit hineingeboren, wo man das nicht mehr konnte. Er hat es eben lange, er hat sich ein bisschen futiert, bis es dann in New York, 1941 hat er Frankreich verlassen und ist nach New York gegangen und lebte dann da in diesem, vor allem im Exilantenmilieu, der französischen Exilantenmilieu in New York, unter anderem einfach deshalb, weil er kein Englisch sprach. Das war praktisch der einzige Austausch, den er haben konnte. Und das war für ihn eine absolute Qual, weil unter den New Yorker Exilfranzosen war der Gegensatz zwischen Kollaboration und Resistance noch viel schärfer im Grunde als in Frankreich. In Frankreich gab es so eine praktisch die große, weiche Mittelmasse der Bevölkerung, die eigentlich nicht für die Deutschen war, aber auch nicht unbedingt gegen Pétain. Und in New York gab es dieses Zwischenglied nicht. Also da gab es nur die überzeugten Gaullisten und dann ein paar überzeugte Pétainisten. Das hat ihn absolut aufgerieben, praktisch zwischen den beiden entscheiden zu müssen. Er wurde ja dann von den Gaullisten als im Grunde mehr oder weniger freiwilliger Petinist hingestellt, auch mit falschen Gerüchten, die über ihn zirkulierten. Er wäre im Grunde ein Gesandter von Pétain in New York. Und also das hat ihn absolut krank gemacht und hat ihn auch dazu dann gebracht, umso mehr zurück an die Front zu wollen als Flieger. Das war ja seine einzige Kampfform, die er hatte im Grunde. Das war nicht mit Worten zu kämpfen, politisch zu kämpfen, sondern am Steuer seines Flugzeugs. Und von dieser Unfähigkeit, eben sich politisch zu äußern, die ihm sehr bewusst war dann mit der Zeit, mit den Jahren, hat er sich eigentlich nie erholt.
Es ist ja interessant, also Sie sagen, er war eigentlich ein komplett unpolitisch denkender Mensch, der aber natürlich eben in diese Zeit geworfen wurde, in der man sich einfach stellen musste, konnte das aber nicht formulieren, wurde daran krank, also auch physisch hat er daran gelitten. Und seine einzige Art zu formulieren, für einen Schriftsteller relativ untypisch, wenn man jetzt nicht gerade Ernst Jünger nimmt, ist dann die Tat, der Kampf.
Der Kampf, ja. Er hatte zum Beispiel gab es während der Zeit, als er in New York war, gab es einen großen Streit mit André Breton, der ihm eben verkappten Vichy-Sympathie vorwarf. Und es gibt drei Briefe von Saint-Exupéry an Breton, von denen er, glaube ich, nur einen abgeschickt hat. Und vor allem der erste ist von einer unglaublichen Virulenz, wo er es eben genauso sagt. Also Sie kämpfen ja nur mit Worten. Sie sitzen da im bequemen New York und haben ihre ganzen Schlachten geführt, aber das waren alles Wortschlachten, gratuitement, die Sie nichts gekostet haben. Während ich 1940 im Flugzeug saß und über die deutschen Panzer hinweggeflogen bin, die mich beschossen haben. Also das ist der eigentliche Kampf und ich strebe ja nur danach, in mein Pilotcockpit zurückzukehren und weiter zu kämpfen gegen Deutschland.
Und da ist er ja dann auch umgekommen im Kampf. Wobei man es nicht so genau weiß, gibt es neue Erkenntnisse zu Saint-Exupérys Tod, der sich in diesem Jahr ja zum 70. Mal jährt?
Die große Neuerung war, als man seinen Flugzeugwrack vor Marseille fand. Es war ja lange unbekannt, wo er abgestürzt ist. Also er kehrte einfach nicht mehr zurück. Eingesetzt war er nicht, um Bomben abzuwerfen. Das hätte ihn wahrscheinlich doch Probleme gemacht. Also so sehr er Soldat sein wollte, Bomben abwerfen nicht, sondern sein sowohl 1940 und dann auch bei der Rückkehr in die Armee 1943 war er Aufklärungspilot. Also er musste vor der Landung in Südfrankreich speziell, musste ja die ganze Landschaft kartografiert werden. Und da kam er zum Einsatz und demnach ist dann halt im Juli 1944 ist er losgeflogen von Korsika aus und kehrte nicht mehr zurück. Es gab die wildesten Gerüchte. Es gab Gerüchte, er wäre irgendwo gelandet und würde im Untergrund weiterkämpfen. Und Ende der 90er Jahre hat man ja dann zuerst sein Armband gefunden, rein zufällig, ein Fischer vor Marseille. Und danach hat man natürlich gründlicher geforscht und hat seinen Wrack gefunden. Also das konnte man auch klar erkennen an der Maschinennummer. Und im Grunde seither mehr weiß man nicht. Also wie ist das passiert? Unklar wurde, es gab einen deutschen ehemaligen Kriegspiloten, Horst Rippert, der dann, nachdem man das Wrack gefunden hatte, gesagt hat, er hätte ihn abgeschossen, Saint-Exupéry. Möglich, kann man nicht beweisen. Es wäre durchaus möglich, dass sie niemand abgeschossen hat, sondern dass er eine Flugzeugpanne hatte. Das passierte damals häufig. Oder dass er zerstreut hat. Ein oder zweimal ist er während den Flügen davor schon ohnmächtig geworden, weil er hat einen zerstreuten Charakter, hat Dinge vergessen, die Sauerstoffmaske nicht richtig angelegt oder den Schlauch verstopft oder so, hat sich auf den Schlauch gesetzt oder solche Dinge. Das konnte passieren. Also Neues ist in den letzten Jahren jetzt nicht mehr diesbezüglich aufgetaucht.
Sie beschreiben ja auch eine Szene, wo er einfach über der Landebahn kreiste.
Es sind ihm dumme Dinge passiert. Mehrmals, als er Wasserflugzeuge geflogen hat, da hat er immer vergessen, dass es ein Wasserflugzeug war. Einmal hat er fast das Leben dabei verloren. Oder hat erst im letzten Moment die Räder ausgefahren oder solche Dinge kamen vor. Oder eben manchmal dann halt sahen die Kollegen ihn permanent kreisen über dem Flugplatz und dachten dann, er hat schon wieder ein Problem. Aber wie sich dann rausstellte, hat er offenbar nur ein Krimi fertig gelesen wollen, noch bevor er zur Landung ansetzte.
Sie sind bei SRF 2 Kultur, die Sendung Reflexe im Gespräch mit Josef Hahnemann. Er hat eine Biografie von Antoine de Saint-Exupéry vorgelegt, dessen Todestag sich Ende Juli zum 70. Mal jährt. Josef Hahnemann, Sie nennen Antoine de Saint-Exupéry im Untertitel Ihres Buchs einen melancholischen Weltenbummler. Was meinen Sie damit?
Weltenbummler, das ist sein Leben praktisch. Er war überall und nirgends zu Hause. Also es gab kaum einen Fleck, außer vielleicht Australien, wo er nicht war. Er hatte auch, das betrifft jetzt nicht nur das Geografische, sondern Häuslichkeit war bei ihm als Traum vorhanden, aber als Realität nicht. Also wenn er eine Wohnung hatte, dann war das immer n'importe quoi. So ein bisschen wie ein Hotelzimmer. Zwischen Hotelzimmer und Wohnung gab es bei ihm eigentlich keinen Unterschied. Er hat sich nirgends richtig eingenistet. Seine Zugehörigkeit oder ein Zugehörigkeitsgefühl, seine Ortsbeziehung, die gab's schon. Das war die Kindheit, der Ort seines Glücks, also im Schloss zwischen Lyon und Genf, wo er hauptsächlich aufgewachsen ist. Das war sein Ort, das war der Ort, wo er glücklich war während den ersten, sagen wir, 15 Jahren seines Lebens. Aber danach hat er sich nirgends mehr irgendwohin gebunden gefühlt. Es permanent war in Buenos Aires, wie in der Wüste, wie in Vietnam, wo er auch mal kurz war, in Saigon, in New York natürlich. Er war im Grunde überall zu Hause, hat in Hotels, in Bars, in Restaurants gelebt und eben geschrieben. Er konnte überall schreiben. Das ist das eine, das ist der Weltenbummler. Und das Melancholische, das ist eben die beiden Begriffe, der Weltenbummler, den sieht man eigentlich eher so als fidelen Wandersmann, der durch die Welt geht und sich überall freuen kann. Das konnte er. Er war ein großer Amüseur in vielerlei Beziehungen, ein sehr begabter Taschentrickspieler, der abendelang, wenn er gerade gut gelaunt war, die Gesellschaft auf Laune behalten konnte. Aber er hatte im Grunde eine Veranlagung zum Melancholischen, zum Grüblerischen. Das sieht man sehr früh schon in seinen Briefen, die er als Schüler, als er in Paris dann Student war, an seine Mutter schickte. Da kommt der Gaffer, kommt immer wieder vor. Also es gab Tage, wo er einfach keine Lust hatte auf irgendwas, wo ihm die Welt irgendwie nicht für ihn geschaffen vorkam. Und mit diesem Forschen durch die Welt surfen und auf der anderen Seite immer wieder wirklich vom Gewicht der Schwermut befallen zu sein, das waren so ein bisschen seine Lebenszutaten.
Also einerseits eben außerhalb seiner Zeit eigentlich auch. Andererseits haben Sie jetzt die Stichworte genannt, gebunden sein, Zugehörigkeit, auch Häuslichkeit, Saint-Exupéry und die Frauen ist ja auch ein Problemfeld.
Ein großes, sehr weites Thema, ja. Und Sie haben natürlich total recht, gleich damit die Frauen in Verbindung zu bringen. Das ist sehr früh eigentlich seit seinem ersten Roman, Südkurier, kommt das ja sehr deutlich zum Vorschein. Also es erzählt die Geschichte eines Piloten, der auf der Linie Toulouse-Casablanca-Dakar eingesetzt ist, wie er selbst, Saint-Exupéry selbst. Und dieser Pilot ist auf Urlaub in Paris, trifft Geneviève, eine Jugendfreundin von ihm wieder, die er lange nicht mehr gesehen hat. Und es entsteht die Illusion zumindest einer Liebesgeschichte, die hier endlich zur Vollendung kommt, was dann letztlich nicht der Fall sein wird. Und diese Geneviève ist wirklich, man könnte fast sagen, das Klischee der Häuslichkeit und der Frau, der Fee, also zugleich Fee und Mutter. Sie stirbt dann auch auf ihrem Schloss. Letztlich, also diese Polarität zwischen dem Abenteurer, der immer gerade aus dem Himmel zurückkehrt, und der Frau, die ihn umsorgt, die ihn eben in ihrer Häuslichkeit aufnimmt, das ist so eine Komponente, die durchs Leben geht und die zu seinem Unglück in seinem wirklichen Leben nie geklappt hat. Er hat lange keine Frau gefunden, hatte sehr viele, war permanent von Frauen umgeben, hatte sehr viel Charme, hat sehr viele Frauen damit verführen können, aber hat darunter gelitten, eben keine Häuslichkeit, keine reale Häuslichkeit führen zu können. Also eben irgendwo hat er doch davon geträumt, ein Haus, eine Wohnung, eine feste Wohnung, eine Bibliothek, feste Gewohnheiten zu haben in seinem chaotischen Alltag. Er war ein totaler Chaot im Alltagsablauf. Und auch Kinder zu haben, war für ihn eigentlich sehr wichtig. Das hat alles nicht geklappt. Er hat dann aber letztlich, als er in Argentinien war, trotzdem eine Frau kennengelernt, Consuelo, eine Südamerikanerin, mit der er sich dann verheiratet hat. Eine sehr, sehr problematische Ehe. Mal zusammen, mal auseinander. Am besten ging es ihnen eigentlich, wenn sie nicht zusammen wohnten. Dann haben sie sich am meisten gemocht und auch einander am meisten nötig gehabt. Und Diese Consuela war nun wirklich das Gegenteil von Häuslichkeit. Sie war ebenso chaotisch wie er, vielleicht sogar noch chaotischer, war ebenso fantastisch, ebenso unberechenbar wie er. Also wirklich das absolute Gegenteil von der Hausfee.
Sie schließen Ihre Biografie mit dem Satz, er hatte keine Mitte. Das war sein Schicksal, sein Glück, sein Drama.
Ja, das war sein Drama. Darunter hat er natürlich gelitten. Vielleicht hätte ich schreiben müssen, es ist unser Glück, weil wenn er dieses Drama nicht gehabt hätte, na, dann wäre er wahrscheinlich Familienvater geworden. Und das hat ihn zerrissen, das hat ihn zum ganzen Schreiben gebracht. Diese Zerrissenheit gibt uns die Gelegenheit, das Werk immer neu wenden zu können. Wenn es ihm gelungen wäre, diese Zerrissenheit in ein System zu bringen, in Thesen zu formulieren, okay, dann wäre Saint-Exupéry und da wird sich dann irgendwann Staub drüber legen und die Thesen wären zu seiner Zeit vielleicht aufgegangen und gut, dann würde man ihn historisch lesen. Dadurch, dass ihm das alles nicht gelungen ist, sondern dass praktisch die Sache offen an der Oberfläche liegen, muss man ihn im Grunde permanent neu lesen. Also man las ihn eben in den 50er Jahren als neuen Humanisten, man las ihn in den 60er Jahren als Prophet der Moderne, der technischen Moderne, man las ihn 20, 30 Jahre später gerade als das Gegenteil, als derjenige, der gemerkt hat, dass die technische Moderne sehr viele Probleme mit sich bringt. Und wir lesen ihn heute als eine Art von Anti-Humanisten oder Ahumanisten, trotzdem mit seinem humanistischen Ideal. Also man muss ihn jede Zeit, muss ihn praktisch neu sich zurechtlegen in dieser Offenheit und sich aus dem Drama einen neuen Reim schaffen.
Jede Zeit kann ihn aber auch für sich so ein bisschen zurechtlegen.
Jede Zeit kann's, ja. Aha. Also meine ist das jetzt ein, verstehen Sie das als Schwäche für seine Literatur?
Das möchte ich von Ihnen wissen. Ist es eine Schwäche oder ist es das Moderne an ihm?
Ich denke, das ist das Moderne. Also das ist das eben. Nehmen Sie zum Beispiel Malraux, den Sie vorher zitiert haben. Im Grunde seltsamerweise, obwohl Malraux der schärfere Denker war. Was fordert uns von Malraux heute noch wirklich heraus in unserem Denken? Als Denken ist Malraux im Grunde sehr viel stärker in seiner Zeit verwachsen und damit auch verwachsen im Sinne von überwachsen als Saint-Exupéry, der irgendwie wie in seiner Körpererscheinung irgendwie, das ist immer aus seinem Anzug gequollen, war ein bisschen zu massig drin, ein bisschen auch das ganze Profil, die ganze Statur, diese breiten Schultern und diese relativ schmale Taille, das hat eigentlich mit der Kleidermode seiner Zeit, ging das eigentlich gar nicht richtig zusammen. Und so geht auch das Denken mit der philosophischen, politischen, ideologischen Mode seiner Zeit nicht richtig zusammen. Und daher quillt er auch heute permanent aus den Kleidern, die man ihm überwirft.
Das war Reflexe im Gespräch mit Josef Hahnemann in Paris. Seine Biografie Antoine de Saint-Exupéry, der melancholische Weltenbummler, ist bei Aurel Füßli erschienen. Am Mikrofon Andreas Kloy.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.